Ich reagiere am normalsten und am spontansten, wenn man mir einfach Niklaus sagt. Und wenn man mir dann noch sagt, Bruder Niklaus oder Herr Bruder, dann reagiere ich auch. Je komplizierter die Anrede, desto verzögerter.
Das ist der Lebensklang, der Podcast, wo Menschen aus ihrem Leben erzählen. Heute das Gespräch vor Publikum mit dem Bruder Niklaus aus dem Kloster Rapperswil und mit mir, der Daniela Huwiler. Bruder Niklaus, wann hast du gemerkt, dass das Leben als Kapuziner mit allen Konsequenzen für dich das Richtige könnte sein?
Ja, als ich mit 82 die Matura gemacht habe, habe ich Kapuziner kennt von der Aushilfe her. Die sind ab und zu gekommen, predigen, Zischenbach, und das sind liebenswürdige ältere Brüder gewesen. Ich habe die noch interessant gefunden, sie hatten ein bisschen andere Themen als der Pfarrer. Aber ich wäre jetzt wegen diesen Kapuziner nie auf die Idee gekommen, ich möchte selber in den Orden eintreten. Ich hatte damals eine Freundin, ich bin Geschichte studieren. Ich habe eigentlich eine grosse Familie, mir träumt. Ich bin immer eine Familie mit vier Geschwistern aufgewachsen. Ich habe das super spannend gefunden. Und eigentlich war mein Traum, ich möchte auch eine Familie. Ich möchte Lehrer werden, ich möchte auch eine Familie gründen. Ich möchte viele Kinder haben. So. Dass dann das nicht so gekommen ist, das hat dann zu tun gehabt mit meinen Studienjahren in Freiburg. Kapuziner habe ich gewählt, durchaus auch aus Erschütterungen heraus, wenn ich in die Welt schaue, wenn ich in unsere Gesellschaft schaue. Aber ich habe Kapuziner gewählt, weil ich den Franz von Assisi entdeckt habe. Und Kapuziner sind eine Reform von den Franziskaner. Sind eigentlich Reform-Franziskaner. Und ich bin über diesen Umweg auf Kapuziner zurückgekommen.
Die Frage ist eigentlich, warum bist du auf Rapperswil gekommen? Also vorne bist du in Olten und erst seit 4 Jahren bist du da. Warum bist du hierher gekommen?
Weil wir im Gegensatz zu den Mönchen eben nicht einfach ein Kloster wählen, wo wir leben, sondern wir wählen Gemeinschaft. Also bei uns ist jetzt das Provinz, das ist die ganze Schweiz. Alle Brüder in der Schweiz bilden eine Gemeinschaft. Und wir haben im Ganzen etwa 12 verschiedene Niederlassungen. Und der Sinn ist, dass wir wechseln, dass wir nicht das Leben lang am gleichen Ort sind. Ich war 17 Jahre in Olten, das ist ein bisschen abnormal lang, solange sollten Kapuziner nicht am gleichen Ort bleiben. Olten war für mich super, weil ich in halb Europa arbeite und verkehrstechnisch, man kommt immer noch heim. Von jedem Vortrag irgendwo, Genfersee, Bodensee, man kommt immer noch heim. Vor 4 Jahren bin ich auf Rapperswil gekommen, weil wir gesagt haben, wir müssen das Klösterli Rapperswil, das ein spezielles Projekt ist, das müssen wir stärken. Es braucht auch eine neue Dynamik. Wir haben damals, sind das 6 Brüder gsi, die hier sind, und 2 Schwestern, 2 Franziskanerinnen von Menzingen. Und einige sind schon ein bisschen müde gsi, weil wir nehmen ja im Kloster Leute auf, die eine Woche Auszeit machen, und das braucht Kraft. Leute aufnehmen, mit ihnen durch eine Woche durchgehen, sie wieder loslassen, sich wieder auf neue einlassen, wieder eine Woche mitgehen, sie wieder loslassen. Das ist etwas sehr Schönes. Ich habe das Gefühl, die Welt kommt zu uns. Unterschiedlichste Leute mit unterschiedlichstem Hintergrund, sozial, beruflich, aber auch religiös, total vielfältig. Aber es braucht Kraft. Und wir haben ein paar Brüder gehabt, oder auch die beiden Schwestern, die einfach gesagt haben, irgendwie
Streng.
Oder ich brauche ein kleines ruhiges Leben.
Aber gleich nochmal, warum sind 8 Männer und 2 Frauen? Das ist eigentlich ein bisschen untypisch. Würde ich mir jetzt nicht unter einem Kloster die Mischung vorstellen? Ist das schon immer so gewesen?
Das Kloster Rapperswil nimmt seit 30 Jahren Frauen und Männer auf für Auszeiten. Und wir haben damals gesagt, da muss auch die Gemeinschaft gemischt sein. Also wenn auch Frauen mitleben, dann ist es gut, wenn die gastgebende Gemeinschaft Frauen und Männer aufweist, weil die Themen sind unterschiedlich.
Dann haben ihr auch Frauen, die dann eher zu den Frauen gehen und die Männer eher zu den Männern? Oder arbeiten ihr auch so gendermässig in dem Fall?
Es ist gut, wenn die Ansprechpersonen, wenn die Möglichkeit da ist, ich kann mich von einer Frau begleiten oder von einem Mann, wenn ich eine Auszeit mache. Oder ich kann ein Gespräch wünschen mit einem Mann oder mit einer Frau. Das ist auch die Aufmerksamkeit ist unterschiedlich. Also auch unsere Lebensgestaltung. Männer haben ein bisschen andere Ideen, was jetzt das Leben schön und ganzheitlich macht als Frauen.
Was denn?
Also mir ist aufgefallen, nur schon im Klösterli, seit Frauen mitgelebt, also mitgetragen haben, ist die ganze Ästhetik eine andere geworden. Dass es hier Blumen hat, dass es dort Dekoration hat. Es ist auch nicht umsonst, machen die Frauen bei uns eher die dekorativen Akzente. Und das Zweite ist halt auch, das können vielleicht alle Ehefrauen bei uns oder alle, die in einer Partnerschaft mit einem Mann leben, können das vielleicht auch sagen. Die Vorstellung, was sauber ist, ist ein so kleines Mühe unterschiedlich bei Männern und bei Frauen. Vielleicht nicht generell, aber tendenziell, oder? Wir sind doch ein bisschen grosszügiger und ein bisschen schneller zufrieden und so. Und das merkt man. Also, wo die ersten Schwestern eingezogen sind im Klösterli, habe ich einen Bruder gehört, der gesagt hat, wir Brüder mussten die Vorstellung von Sauberkeit steigern und die Schwestern mussten sich ein bisschen absenken. Mindestens in den gemeinsamen Räumen.
Also zurück nochmal, du bist vor 4 Jahren in das Kloster Rapperswil gekommen, weil es ein bisschen Dynamik hat gebraucht und die hast du reingebracht, weil ihr jetzt auch das Konzept habt, das Kloster zu öffnen. Ihr ladet Leute einladen für die Auszeit und scheint, ist die Wartezeit auch sehr gross. Was bietet ihr denn genau an? Oder wer kommt und was gibst du diesen Leuten?
Du musst ganz kurz präzisieren. Also, zum Glück habe nicht ich die Dynamik allein gebracht. Sondern in dem Moment, wo die beiden Schwestern schon ein bisschen reiferen Alters zurückgegangen sind ins Mutterhaus, haben wir gesagt, wenn wir keine Schwestern bekommen, dann tun wir für eine buntere, für eine gemischte Gemeinschaft tun wir uns auf. Es können auch Frauen einsteigen. Es können auch Männer einsteigen, die jetzt nicht Ordensleben gewählt haben. Also unsere Gemeinschaft ist in dem Sinn bunter geworden. Und mein Wunsch ist tatsächlich auf die Zukunft hin, das wird auch so sein, die Zahl von Brüdern wird eher ein bisschen zurückgehen. Wir sind im Moment 8 Brüder. Ich nehme an, die Zahl wird zurückgehen. Ich wünsche mir, dass die Gemeinschaft aber gleich gross bleibt, wie sie jetzt ist, weil so sind wir auch tragfähig. Wir können eben vielfältige Angebote machen. Das Zehnte. Ich wünsche mir, dass die Gemeinschaft noch bunter wird. Es könnte auch ein Paar einsteigen. Das wäre nochmal eine neue Dynamik, wenn ein Paar...
Also geht das denn ein Paar im Kloster? Also das, wo dann zusammen ein Zimmer haben?
Ja, vielleicht müssen wir irgendwo noch eine Wand rausschlagen oder so. Wir sind natürlich auf Einzelzimmer ausgerichtet, historisch. Das Kloster ist 420 Jahre alt. Also vielleicht bräuchte es ein bisschen räumliche Anpassungen. So. Ich glaube, ein Paar könnten wir alle recht gut sehen. Die Frage ist dann, wenn das Paar jetzt auch noch eine Familie wäre, ob das noch passen würde. Das ist ein bisschen die Frage. Zum Teil auch von den Leuten her, die eine Auszeit machen. Also wenn wir haben Familienmütter zum Beispiel, die kommen von ihrer Familie eine Woche oder 2 Wochen Kloster geschenkt über, Auszeit. Einmal ein bisschen gute Distanz zum Alltag. Wenn dann im Kloster auch noch Kinder rumrennen, ist dann das nicht mehr ganz gleich, oder?
Aber ich merke da wirklich, da ist ein bisschen ein Aufbruch spürbar, offenbar. Und gleich dann die Mütter oder die Leute, die hier eine Auszeit brauchen, was kommen die über? Wie muss man sich da so einen Tagesablauf vorstellen?
Wir haben verschiedene Angebote. Am meisten Raum hat das Kloster zum Mitleben. Das heisst, es sind Mitlebewochen. Wo jemand kommt und sagt, ich lebe eine Woche lang mit in einer geschwisterlichen Gemeinschaft. Es gibt aber auch Angebote, die sind spezifischer, zum Beispiel eine Woche Stille, totale Stille. Man sagt dem so eine intensive Auszeit, die Jesuiten sagen dem Exerzitien. Ich finde das Wort nicht lustig. Also ich hatte Schulexerzitien, Exercises, ich habe Militär exerziert. Ich finde das nicht lustig. Also ich finde den nicht passenden Ausdruck.
Was wäre denn ein passender Ausdruck für dich?
Ich sage Ihnen so eine stille Intensivwoche, wo ich maximal Zeit für mich habe, aber auch gute Impulse. Und die Frage ist ein bisschen nach dem Tagesablauf. Der ist ein bisschen unterschiedlich in der Mitlebewoche oder in einer so stillen Auszeit. Wir haben übrigens auch Wanderexerzitien. Also die Intensivwoche, die jetzt nicht in Stille verläuft, sondern wandernd mit Impuls unterwegs. Und wir haben auch Vollfasten, also Intensivwoche mit Vollfasten.
Und du gibst die Impuls?
Meistens immer mit einer Frau zusammen. Weil ich finde, also bei den Intensivwochen, weil ich finde, auch hier braucht es eine Ganzheitlichkeit. Aber der Tagesablauf vielleicht noch. Also bei uns ist es so, dass man am Morgen, es ist freiwillig, ob man zu Morgen isst. Einfach die, die zu Morgen essen, müssen ein bisschen früher aufstehen als die anderen.
Von was reden wir da? Morgen um 6 Uhr?
Viertel vor 7 Uhr.
Viertel vor 7
Uhr. Bis Viertel ab 7 Uhr ist die Morgenessenzeit. Und nachher kommt eine Dreiviertelstunde, wo wir ein Morgenfeier machen. Das ist so eine Morgeneinstimmung, Morgengebet, Morgenmeditation, wobei der grösste Teil dieser Zeit Stille ist. Also man singt schon, man bewegt miteinander den Text, man hört eine Lesung aus der Bibel und dann kommt ein Stück Musik und dann ist Stille. Wir haben auch Leute, die nicht religiös sind, die religiös unmusikalisch sind, die sagen, nach einer so Woche, die gemeinsame Stille ist absolut krass. Also mega krass. Positiv. Positiv besetzt. Das ist eine Kraftquelle, die ich so im Alltag nicht habe. Ich habe einen Teenager, einen Götti, ich bin Götti von einem Teenager, der atheistisch unterwegs war. Nach vielen Pilgern mit mir ist er jetzt agnostisch unterwegs. So. So. Und der ist, der hat einmal auch ein Kloster mitgemacht. Wir haben ihn zwar eher wollen abhalten, aber nicht unbedingt wollen. Und hat nach dieser Woche gesagt, die Stille, die regelmäßige Stille im Tagesablauf, das muss ich in meinem Alltag auch finden. Also, das wäre ein bisschen der Einstieg in den Tag, auch meditativ. Dann haben wir beim Mitleben am Morgen dann Teil Arbeit. Für uns als Gemeinschaftsmitglieder, wir arbeiten natürlich voll, intern und extern. Aber Leute, die bei uns eine Auszeit machen, die haben dann eine Stunde, fünf Viertelstunde Arbeit am Vormittag. Kann der Küche sein oder Atelier oder Garten unter Umständen, je nachdem, was einem gerade liegt und was gerade möglich und nötig ist. Dann haben wir vor dem Mittag haben wir eine Viertelstunde, eigentlich nur ein Lied singen und eine Viertelstunde Stille. Wieder so ein kurzes Innehalten. Dann das Mittagessen, das ist bei uns im Gegensatz zu den Mönchen nicht schwiegend, sondern wir sind beim Tisch sehr lebhaft. Also wir haben viele Themen, auch die Leute, die kommen, haben viele Themen, die sie beschäftigen. Und da teilen wir. Und da sagen die Leute häufig, ihr habt erstaunlich viel Zeit zum Essen. Also das Essen ist nicht Fast Food, ist eher Slow Food bei uns. Dann tun wir abwaschen, alle miteinander. Also alles sauber machen, abwaschen. Meine Grossmutter hat immer gesagt, das möchte sie daheim auch einführen. Dass man miteinander zupackt. Und erst anschliessend gibt es Kaffee. Das ist immer ein Motiv, um schnell alles in Ordnung zu bringen.
Du hast gesagt, sie hat es versucht. Ist ihr nicht gelungen? Dem
Nein, ist ihr nicht gelungen. Nein. Grossvater ist da.
Aber ihr dürft das durchziehen, abwaschen und dann gibt es den Kaffee.
Wir machen auch sonst Hausarbeiten und so. Das stemmen wir eigentlich im Zusammenspiel. Am Nachmittag haben Leute, die mitleben, vollen Freiraum. Die können dann machen, was ihnen gut tut. Können wandern, können lesen, können Klostergarten, Sünnele, was auch immer. Wir können diskutieren. Wir haben dann gegen den Obig, 17:30 wieder ein Obig, 4. Die ist ähnlich wie die Morgen 4. Also ein Lied, ein Text, den man bewegt, eine Lesung, die man hört, Musik, die man hört und eine halbe Stunde schweigen. Und dann ist Nachtessen. Am Obig gibt es manchmal so Angebot, Impulsübung mit Diskussion oder am Freitag haben wir Brot und Wein für die Seele. Das ist so ein Obig, wo man ein gutes Glas Wein trinkt und Themen austauscht, die, die Gäste mitbringen. Und dann haben wir immer am Obig am 9 Uhr oder jetzt im Sommer dann um 9:30 ein kurzes Nachtgebet in der Kirche und solange bleibt die Kirche offen. Ist also frei zugänglich, auch für Leute aus der Stadt. Und auch der Tagesabschluss ist öffentlich. Und nachher ziehen wir uns zurück, hat jeder und jede ein eigenes Zimmer, eigene vier Wände. Und wenn man ins Bett geht, ist es sehr unterschiedlich. Also ich gehe meistens erst um 12 Uhr.
Wie ist denn eigentlich so mit Handy und Internet? Gibt es da auch Vorgaben? Weil es klingt jetzt alles sehr in... Ja, du hast auch eins in dem Fall.
Ich habe auch eins und in Irland ist mir ein Handy auseinandergefallen. Die Hülle, da habe ich, das Einzige, was ich bekam, so rot gsi. Und dann hat der indische Bruder, den wir haben, gesagt, du hast das Falsche gekauft, das ist für Frauen. Aber ich habe ein iPhone 12 und es gibt halt nicht mehr so grosse Auswahl. Es haben gerade alle ein Handy. Ich bin ein Handymuffel, meins ist immer im Flugmodus. Ich brauche es wirklich zum Fotografieren, als Wecker und für den Notfall. Ich bin nicht gern überall erreichbar. Ich bin gerne dort, wo ich gerade bin und lasse mich nicht überall rausrufen.
Aber ihr gebt den Leuten, die euch besuchen, nicht irgendwie Weisungen?
Nein.
Handyzeit und Handy abschalten und so?
Wir geben, wenn man eine Auszeit begleitet, so eine Intensivwoche von Stille, dann empfehlen wir, dass man nicht Arbeit mitnimmt und dass man nicht jederzeit durch die Welt surfen, sondern dass die Chance von einer Auszeit auch ist, dass ich zu mir selber komme und mich nicht dauernd verliere, indem ich hier und überall dort noch hineinschaue, hineintauche und so. Aber das ist ein Tipp. Wir geben keine Vorgaben. Das ist vielleicht auch ein Unterschied. Die mönchische Lebensform ist sehr viel geregelter. Also der Benedikt von Nursia, der eine Regel geschrieben hat für Mönche und Nonnen, da ist alles geregelt. Oder bei den Jesuiten ist es auch ein bisschen so, es gibt so klare Abläufe, die empfohlen sind. Die franziskanische Spiritualität, Franz von Assisi, lebt von einer grossen Freiheit.
Mir ist es gleich geblieben, dass du sagst, Stille, das Erlebnis von der Stille, dass das eigentlich so ein Pluspunkt ist. Sind wir einfach in einer zu lauten Welt unterwegs?
Die Leute, die bei uns mitleben, sagen das eindeutig. Ja, es ist ein grosser Reichtum, wenn ich einen Freiraum habe, wo ich in meine eigene Welt eintauchen kann. Wobei, im Franziskanischen ist es so, dass die Einkehr immer auch verbunden ist mit dem Engagement in der Welt. Kurz Stichwort zum Franz oder Clara von Assisi. Sie haben beides gern, Stadt und Stille. Stadt und Stille. Und unser Klöster ist eigentlich so platziert, dass wir einen stillen Raum haben, aber die Stadt, die ist eine Minute weg. Oder zwei. Also ich wenige Schritte und ich bin auf dem Fischmarktplatz.
Aber wie oft bist denn du in der Stadt oder wie ist denn das normal? Bist du nicht einfach die ganze Zeit in diesem Kloster?
Ich darf 60% extern tätig sein. Wir alle haben eine Vereinbarung, die wir unterschreiben. Auch die, die jetzt nicht Brüder sind, die jetzt nicht Ordensleute sind. Wir haben eigentlich die gleiche Grundlage. Und damit das Klösterli die Angebote auch machen kann, müssen wir schauen, dass wir auch teilzeitlich daheim sind. Ich bin die nächste Woche kursbedingt und vom Rot her von den Kapuzinern weg in Morschach und in Luzern. Und dann bin ich 3 Wochen in Spanien und unterrichte in Madrid. Wir auch noch pilgern, 1 Woche. Also ich habe 2 Lehrwochen, dazwischen eine Pilgerwoche. Dann komme ich immer einen Monat wieder und muss schauen, wie die Lage ist.
Also du tust eigentlich so ein bisschen mein Klischee von einem Bruder oder von einem Mönch komplett sprengen, dass du eigentlich so eine Basis hast in so einem Kapuzinerkloster, aber doch eigentlich europäisch unterwegs bist. Ich würde gerne so in einem nächsten Block so ein bisschen in deinen Werdegang oder in deine Kindheit eintauchen. Hättest du gedacht, dass du je ein Kapuzinerbruder wirst? So mit 10?
Nein, kein Gedanke. Ich bin auch kirchlich nicht sehr engagiert.
Rosenkranz betet?
Nein, ja, das mache ich heute noch nicht.
Aber du hast da so ein Kettchen. Ist das nicht so ein Rosenkranz-Kettchen?
Nein, das ist aus Assisi. Das sind verschiedene Hölzer von Assisi. So. Also ich habe nichts gegen den Rosenkranz, aber ich habe nie einen Zugang gehabt. Ich muss sagen, ich habe Meditation lieber. Also ich brauche, der Rosenkranz ist eigentlich ein meditatives Gebet, wo man Wort macht, wo wie ein Teppich sind, auf dem man beten kann. Aber ich habe lieber Stille als Teppich. So. Ich bin der einzige von meinen Geschwistern, der nicht Ministrant war.
Ich muss sagen, du bist der älteste Sohn von 5 Kindern. Der Vater war Gemeindeschreiber, die Mutter Appenzellerin, so eine kleine, hast du gesagt. Das war so lustig, ja. Weil du so eine grosse bist. Also du bist der Einzige, der nicht ist, ministrieren. Hast du denn etwas gegen die Kirche gehabt?
Nein. Also ich bin in einem katholischen Dorf aufgewachsen, in einer katholischen Kultur. Der Kirchengang, der hat schon dazugehört zu unserem Familienleben. Aber zum Beispiel Religion war nie ein Thema bei uns daheim.
Was war denn dein Traumberuf damals?
Ich habe in der Sekundarschule mal so einen Test gemacht. Also jetzt nicht allzu tief schürfend, aber wir haben so einen Test gemacht. Berufswahl und bei mir ist rausgekommen Förster oder Lehrer. Und alle meine Geschwister das sind Lehrer und einer ist Förster. Das ist irgendwie der Gen, glaube ich so. Der Bruder hat übrigens die Lehre gemacht im Stadtwald hier, in Rapperswil, beim Försterschlumpf. So. Ich kann sagen, das, was die Kindheit mir wahrscheinlich mitgegeben hat in die spätere Lebenswahl, und das ist auch von daher auch wertvoll, ich habe total Freude bekommen an meinen Geschwistern. Ich bin eben der Älteste Und ich erinnere mich noch, ich bin im zarten Alter von 2 Jahren gefragt worden, ob ich gerne eine Schwester hätte. Und das hat so eine Freude ausgelöst in mir, dass ich mich noch daran erinnere. Eine Schwester muss etwas wahnsinnig sein. Und dann haben meine Eltern, die jetzt nicht sehr religiös sind, mindestens nicht sichtbar religiös, haben gesagt, dann musst du am Abend immer, wenn du betest, im Lieb Gott sagen, du möchtest eine Schwesterli. Das habe ich dann gemacht. Ich habe aber viel vergessen. Dann habe ich einen Bruder bekommen. Dann habe ich gewusst, okay, wenn man etwas will, muss man es getreulich sagen. Ein Jahr später habe ich die 2 Chancen bekommen. Ich habe es ein bisschen ernster genommen. Dann habe ich wieder einen Bruder bekommen. Dann hatte ich eine kleine Glaubenskrise, die erste, kindlich. Ein Jahr später, 2 Jahre später, die nächste Chance. Dann ich gewusst, jetzt. Unterdessen habe ich noch gecheckt, was das Problem war. Ich habe in der Kirche ein Bild gesehen von himmlischem Vater, schlau-weisse Haar, weisser Bart. Ich war neben dem Grossvater, der war Weber und schwerhörig. Und mit ihm musste man immer ganz laut reden. Und dann habe ich kapiert, kindlich, ja, ich habe einfach zu leise geredet. Mit dem Herrgott, oder? Der hat es einfach schlicht nicht gehört. Dann habe ich von dann an gewusst, ab jetzt muss ich das Fenster aufmachen und zum Himmel rufen, ich möchte eine Schwester.
Und das hast du gemacht?
Ja. Dann komme ich wieder im Brüder rüber. Und dann ist, also, ich muss einfach sagen, ich habe allerdings auch Freude an den Brüdern bekommen. Sie waren jetzt nicht ein Frust gewesen. Nur gerade der allererste Moment. Schon wieder keine Schwester. Aber nachher habe ich total Freude an meinen Brüdern. Und vierter Versuch, habe ich dann gewusst, also man muss jeden Abend, muss man das sagen, und man muss Fenster aufmachen, und man muss laut sein. Und dann habe ich gedacht, ich nehme auch noch den Bruder dazu, oder die 2, die schon ein bisschen fitter waren. Und dann haben wir die gemeinsame Aktion durchgegeben. Ich weiss nicht, was der Nachbar gedacht hat. Jeden Abend das Spektakel, aber es ist dann eine Schwester auf die Welt gekommen. Und die Frucht davon ist, dass ich Freude habe an Geschwisterlichkeit. Ich habe das als Bub geübt, in der Familie geübt. Geschwister, die haben, ist etwas Schönes. Und insofern hat mich das später, hat mir eine Brücke gebaut zum klösterlichen Leben. Zum sagen, ich hätte sehr gerne eine Familie gegründet. Das war mein Traum, mein Lebenstraum. Wo dann aber andere Wege hier anbahnt, und dann musste ich sagen, ja, Geschwisterlichkeit ist auch erfüllend. Es ist einfach eine andere Form von Beziehung. Es ist eine andere Kunst. Geschwisterlich zusammenzuleben. Und jetzt habe ich einfach, in der Familie hatte ich 4 Geschwister, jetzt habe ich einfach 1000. Das ist manchmal eine Überforderung, je nachdem. Wenn ich die Namen nicht mehr weiss. So.
Aber du hast eine Freundin gehabt und hast mit ihr auch schon fast besprochen, dass ihr mal eine Familie werdet haben, und hast dich dann gleich anders entschieden. Also nicht Vater zu werden, nicht eine Familie zu gründen, sondern...
Ja, das ist... gut, es war so, ich bin... Die Freundschaft hat so mit 20 angefangen. Ich war 20. Mit 22 habe ich das Kapuzinerleben angefangen auszuprobieren. Die Freundschaft ist eigentlich in diesen 2 Jahren inne. Noch recht eine junge Freundschaft. Und meine Freundin hat in diesen Jahren auch gemerkt, dass ich immer unruhiger werde. Und das hat zu tun mit diesen, ich sage jetzt, mit diesen Erschütterungen, die ich erlebt habe. Ich komme aus einem, ich sage jetzt mal, heute ist es kein Bauerndorf mehr, Eschenbach, aber damals, oder vor allem Bürg, das Dörfli, wo ich herkomme, mit 120 Leuten, das war wirklich heile Welt.
Ein Kaff.
Ein liebenswürdiges Käffli. Genau. Alle haben einander gekannt und so. Und x Misthäufen und x Bauern und so. Ich bin in dieser dörflichen Welt aufgewachsen. Ich habe nachher im Appenzellerland das Gymnasium gemacht. Ich wollte auf Einsiedeln wählen, aber dort war es schon voll. Dann bin ich ins Mutterland Appenzell. Du hast gesagt, meine Mutter sei relativ klein. Als ich ihr über den Kopf gewachsen bin, hat sie gesagt, wenn die Leute gesagt haben, hey, bist du so gross, hat sie einmal gesagt, er ist nur lang, Grösse ist nicht etwas anderes. Nachher sind alle über den Kopf gewachsen. So, dass sie dann einmal gesagt hat, wenn die Familie zusammenkommt, oh, haben wir wieder ein Gipfeltreffen. So. Ich bin dann auf Appenzell. Mich hat es nicht so gereizt, auf Wattwil zu gehen, in Kanti, weil die Vorstellung, im Winter mit dem Velo hinter dem Schneepflug über den Ricken zu fahren, hat mich angegurkt. Und dann war eben die andere Lösung die Klosterschule. Und der bewährt war Einsiedeln, die sind dies Engelberg. Das war mir aber alles zu weit weg gewesen. Und dann bin ich auf Appenzell. Appenzell ist eine Kapuzinerschule. Insofern haben mich jetzt die Appenzeller Brüder, die wesentlich jünger sind als die von Rapperswil, sehr dynamisch, geistig auch sehr anregend. Die haben mich sicher anders beeinflusst jetzt als die Brüder, die bei uns gekommen sind, predigen. Ich komme aus einer sehr dörflichen, aus einer sehr, ich sage jetzt noch, sehr heilen Welt. Und zu Freiburg, als ich auch zu Freiburg studiert, ist relativ eine kleine Stadt, würde man sagen, ist nicht gerade Zürich. Später habe ich in Zürich die Drogenszene geschafft, ist dann eine andere Nummer. Aber ich habe in Freiburg die ersten Drogensüchtigen kennengelernt auf der Strasse. Ich habe Obdachlose, das erste Mal in meinem Leben, dass ich sehe, dass Leute sich aus Karton schälen, am Morgen nach einer Winternacht, irgendwo auf der Gasse, halb steif. Mich hat das total erschüttert, dass das gibt in unserer Gesellschaft. Als ich meine Studentenbude hatte in Freiburg, Ruelle de la Fontaine, bin ich einmal runter, war die Strassenprostitution damals. Am Anfang habe ich gar nicht gewusst, was die Frauen eigentlich im Angebot haben, wenn man da durchgelaufen ist und so gehört hat. Ich habe mich dann angefreundet mit zwei, das waren damals noch Schweizerinnen, noch keine Afrikanerinnen oder Osteuropäerinnen. Und ich habe mich mit zwei Frauen jetzt nicht als Klient angefreundet, sondern als Nachbar. Und bin auch erschüttert gewesen, was sie alles erlebt. Mit irgendwelchen sexuellen, perversen Wünschen und so. Dann muss ich sagen, mein Gott, in was für einer Gesellschaft leben wir da eigentlich? Ich habe mit meiner Freundin damals geträumt, in die Entwicklungsarbeit zu gehen. Auf Afrika. Weil ich überzeugt bin, dass Bildung eine wichtige Grundlage ist für eine gerechtere Welt. Und das war unser gemeinsamer Traum. Meine Freundin war Gesundheitsfachfrau, Krankenschwester. Und diesen Traum haben wir so geteilt. Aber die Erfahrungen in Freiburg haben mir gesagt, wieso auf Afrika? Es gibt einiges, was in der Schweiz im Argen liegt. Wir haben einige Probleme. Da gibt es viel Gleichgültigkeit, es gibt soziale Nöte, es gibt Sinnlosigkeit auch. Warum nicht hier ansetzen? Und das war dann eigentlich der Anfang von einem inneren Prozess, wo ich sagen musste, was mache ich, was trage ich dazu bei, dass die Welt menschlicher wird?
Du hast vorhin gesagt, du hattest so eine innere Unruhe gehabt. Also was war denn das, die innere Unruhe? Was hat dich unruhig gemacht?
Ich würde sagen, die solche Erfahrungen, die Fragen aufwerfen, eben, was trage ich bei, dass die Welt menschlicher wird, dass sie wärmer wird, dass sie friedlicher wird, dass sie gerechter wird. Ich denke, es sind Fragen ohne Antwort. Und ich habe im Geschichtsstudium dann den Franz von Assisi entdeckt. Das ist eben über das Geschichtsstudium passiert. Und dann muss ich sagen, der Francesco damals, der war ein Städter, Modefachmann, hat Fest organisiert, lebenslustig, karrierenorientiert und so. Der ist gestolpert über Erfahrungen, die noch ein bisschen krasser sind als meine. Bei ihm war es die Erfahrung von einem Krieg, von einer Kriegsgefangenschaft, von einer schweren Krankheit. Er ist gestolpert über so Erfahrungen und hat angefangen, die Welt mit anderen Augen anzuschauen. Und ich hatte dann den Eindruck gehabt, der Franziskus hat damals Antwort gehabt auf die Fragen, die ich heute habe. Und dann wollte ich Franziskaner kennenlernen.
Was war denn seine Antwort gewesen?
Ja, mit einem Wort gesagt, Geschwisterlichkeit.
Und Geschwisterlichkeit ist etwas anderes als die Liebe von einem Paar?
Wenn man sie radikal lebt, natürlich, dann schließt sie tatsächlich Partnerschaft aus. Also für mich sind Beziehungen ganz wichtig. Ich kann nicht Brüder sein für mich allein. Also wenn ich jetzt auch als Franziskaner Brüder bin, das bin ich nie für mich allein. Das ist mir immer in Beziehung. Aber ich muss eigentlich meinen Beziehungen ein geschwisterliches Gesicht geben. Und ich sage jetzt, in der Lebensform, die ich habe, gibt mir der Verzicht auf eine Familie eine Freiheit, die ich einsetzen kann, die ich so nicht hätte, wenn ich Verantwortung hätte für Kinder. Also ich war in Zürich in der Drogenarbeit mit dem Ernst Sieber. Ich habe ihm Ernst ein paar Mal gesagt, also Ernst, du hast Glück, dass deine vier eigenen Kinder und die vier Adoptierten alle erwachsen sind und du hast Glück, dass deine Frau so grosszügig ist. Der ist Tag und Nacht ist der im Einsatz gewesen, auf der Gasse.
Also ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, mit abhängigen Menschen in Kontakt. Also was hast du mit diesen Wellen?
Das war eigentlich ein Praktikum, das ich nach dem Studium gemacht habe. Ich wollte nicht in eine Pfarrei gehen, Seelsorgepraktikum machen, sondern eher ein Sozialpraktikum. Und der Ernst Sieber, der hat jeden Winter Leute gebraucht, die Containersiedlungen begleitet haben. Wir haben damals in Zürich, also es war 1991, 1992, damals hat es in Zürich täglich 10'000 Süchtige gehabt, die sich mit Stoff eingedeckt haben. Von diesen 10'000 sind ein paar hundert in Zürich selber obdachlos gewesen. Dann ist es Winter geworden und die Süchtige haben nichts anderes im Kopf als am Stoff nachzurennen. Und der Ernst Sieber, der hat wirklich mit seinen Leuten, also mit uns, hat er Leute von den Plätzen geholt, vom Platz Spitz geholt, die verfroren wären. Ich war im Selnau, damals ist es, heute ist es überbaut, damals war das Bahnhofareal einfach ein Kiesplatz, ein grosser. Der Bahnhof war unterirdisch, neu, obendrauf einfach nur noch planiert. Da hat er über Nacht Container hergestellt, so Baucontainer, und hat 30 drogensüchtige Obdachlose, meist junge Leute, dort einquartiert. Und was die gebraucht haben, ist natürlich neben einem Dach und neben einer minimalen, auch medizinischen Versorgung, haben sie Leute gebraucht, die sie begleiten. Ich war nichts anderes dort als Brüder von Drogensüchtigen. Ich war Gefährte, die mit schwerstsüchtigen Betroffenen durch ihren Alltag durchgeht. Und wir haben geschaut, dass sie sich wieder gesund ernähren, dass sie Kleidung haben, ausreichend. Wir haben Leute kennengelernt, die sind in den Socken rumgelaufen im ersten Schneematsch. Wir müssen schauen, dass die minimalst ausgerüstet sind. Und der Ernst Sieber hat immer gesagt, unsere Aufgabe ist es, Menschenwürde auf der Gasse zu garantieren. Zu schauen, dass es auch ganz unten in der Gesellschaft Menschenwürde gibt. Das sind nicht Fälle, das sind Mitmenschen, das sind unsere Geschwister. Und das ist eigentlich das, was wir gemacht haben. Wir sind mit ihnen durch auch einen Überlebenskampf durchgegangen. Und man kann sagen, das Ziel war nicht einmal, dass jetzt die alle in eine Therapie gehen. Weil das ist ein langer Weg, bis jemand, der schwerstsüchtig ist, überhaupt bereit ist und Kraft hat, die Therapie anzupacken. Aber wir haben die Grundlagen ermöglicht, dass es wieder Rhythmen gibt ins Leben, dass Verpflegung gesund ist, dass die medizinische Versorgung wieder gegeben ist, dass Leute nicht auf dem letzten Zacken laufen. Und das hat durchaus möglich gemacht, dass jede Woche jemand von diesen 30 gesagt hat, ich mache einen grossen Schritt vorwärts.
Also du hast vor allem einfach geschaut, dass sie das haben, was sie brauchen, und hast jetzt weniger mit ihnen gebetet?
Nein, ich bin kein missionarischer Mensch, der jetzt die Religion einfach irgendjemandem überstülpen will. Die Mehrheit, auch jetzt von den Schwerstsüchtigen, die sind rein durch ihren Existenzkampf natürlich konfrontiert mit existenzielle Fragen. Und das hat es dann schon gegeben, dass Leute natürlich gesagt haben, hey du Bruder, was denkst du das? Aber ich bin anders als der Ernst Sieber. Der Ernst Sieber war ein Prediger. Ich war ein Gefährte. Und wenn es innerhalb von einer Gefährtenschaft, von einer so Beziehung, Themen gegeben hat, die sie beschäftigen, dann habe ich mich eingebracht.
Aber sag mal, also was haben die dich denn zum Beispiel, mach mal ein Beispiel, was haben die dich denn gefragt? Und was hast du zur Antwort gegeben?
Könnte ich jetzt. Wir haben x Gespräche gehabt, ganze Nacht durch. Ich könnte jetzt nicht einfach gerade ein Beispiel pflücken. Ich habe eine Erfahrung, kann ich schildern, in der Heiligen Nacht. Also 24. Dezember haben unsere Dorfgenossen, Dorfgenossinnen, der Sieber Ernst hat immer von Dörfli geredet, Selnau-Dörfli. Und sie waren Subjekt gewesen. Also sie haben, die hier gewohnt haben, die Drogenbetroffenen, die haben bestimmt, was bei ihnen läuft.
Also sie waren Subjekt gewesen, sagst
du? Sie waren Subjekt gewesen, nicht unsere Objekte, sondern Subjekt.
Sie waren also eigenverantwortlich gewesen. So.
Genau. Also sie haben eigentlich bestimmt, was bei ihnen, wie sie leben und was bei ihnen wichtig ist. Und als Weihnachten kam, da sind alle meine Kolleginnen und Kollegen, die haben natürlich entweder Freund, Freundin oder Familie gehabt, die wollten daheim sein, ist ja logisch. Ich habe Mitbrüder, die auch im Einsatz waren über Weihnachten, und ich hatte freie Hände. Dann haben sie gesagt, Bruder Kleus, tust du mit uns Weihnacht feiern? Dann habe ich gesagt, mit euch schon, für euch nicht. Also ich mache nicht eine Feier für euch, aber mit euch. tue ich sehr gerne jetzt auch Weihnachten gestalten. Und dann haben wir eine Feier gestaltet. Die grosse Mehrheit sind evangelisch gewesen und die haben gesagt, könnte man das nicht auch noch mit einem Obigmahl verbinden? Weil wir haben schon lange kein Obigmahl mehr gehabt. Wir können nicht mehr in die Kirche. Wir werden schief angeschaut, wenn wir so von der Sucht zeichnet hier in die Stadtkirchen gehen.
Sie haben das Bedürfnis gehabt nach einem Obigmahl?
Es sind ziemlich, ich würde mal sagen, 3/4 von der Bewohnerinnen und Bewohner von dem Dörfli haben die vier Wellen mit feiern und gestalten. Ich habe dann gesagt, ja, ich bin katholisch, ich kann nicht gut das Obigmahl gestalten, aber ich frage mal den Ernst, weil der kommt sowieso in dieser Nacht in alle seine Institutionen. Und dann habe ich ihm angerufen und gesagt, Ernst, würdest du vielleicht um Mitternacht herumkommen, mit uns das Obigmahl feiern? Das Bedürfnis ist da. Dann hat er gesagt, hör mal, im zwinglianischen Zürich kann jeder Taufe dieses Obigmahl feiern. Dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt aber nicht ganz die Ökumene, die ich mir vorstelle. Je Kami, oder? Also, er ist dann gekommen, tatsächlich. Aber bevor er gekommen ist, ist er so eine Freikirche eingefahren, so ein evangelikales Überfallkommando. Die sind gekommen mit Gitarren und so und haben 2, 3 Lieder gesungen und haben allen ein Geschenk überreicht und haben sie nachher beglückt mit einer Heilsbotschaft, die mir schlecht geworden ist. Nach dem Motto, Jesus ist geboren und ihr müsst wiedergeboren werden. Und dann ist der Hammer gekommen. Dann habe ich sie dann verabschiedet. Gesagt, es ist, glaube ich, gut so, es langt. Der Ernst kommt auch noch so. Sie haben mich dann wie einen Türpfosten angeschaut und angepisst, sind gegangen. Und dann ist der Ernst auch noch gekommen, aber dann dummerweise mit Videokamera, mit Scheinwerfer und so, ist alles drüllt worden.
Also ein Medienereignis sozusagen.
Ich habe dann die 4 gestrichen und gesagt, nein, das ist jetzt too much. Und dann haben wir es einen Tag später gefeiert, am 25. am Abend. Und das war absolut berührend gewesen. Für das gibt es keine Vorlage. Die 4 haben wir miteinander, wir haben sie eigentlich miteinander gestaltet. Also ein paar von den Dorfbewohnerinnen, Bewohner mit mir zusammen überlegt, wie machen wir das. Und wir haben unter anderem in den Aufenthaltsbaracken, wo wir waren, einen Heuhaufen gehabt. Und auf dem Heuhaufen so ein weisses Tuch. Und dann ist dann ein Mitbruder von mir gekommen, am 7. Abend, und wir haben dann eine Eucharistie gefeiert, also ein katholisches Abendmahl, auf dem Heuhaufen, auf dem Tuch, mit einem Stück Brot. Und das Eindrückliche war wirklich, ich habe das Weihnachtsevangelium habe ich versweise verteilt, und die Suchtbetroffenen haben dann eigentlich den Text wie zusammengepuzzelt. Und einer, so einen robusten, früher ein Banker, also jetzt kein Jugendlicher mehr, schon ein bisschen älter gewesen, der hat angefangen zu brüllen, als er seinen Vers gelesen hat, weil es heisst, weil in der Herberge für sie kein Platz war. Und er sagt dann, mir wird jetzt klar, dass die Geburt in Bethlehem immer eine Notschlafstelle stattgefunden hat. Also der Weg von dem Jesus von Nazareth, der fängt an mit unseresgleichen. Mit Menschen, die am Rand stehen, die abgeschrieben sind, immer eine Notschlafstelle. Absolut berührend, also mir ist die eingefahren, die Weihnacht. Das ist jetzt aber etwas, was vielleicht typisch ist, jetzt vielleicht unabhängig von Themen. Es gibt Anliegen, die an einem herkommen, was auch Spiritualität oder Religion angeht. Es gibt Bedürfnisse, es gibt Fragen, es gibt Anliegen. Und die Kunst ist eigentlich die, die ernst zu nehmen.
Ein sehr nahen Moment mit Menschen an Weihnachten. Und ich frage mich, wie lebt der Bruder Niklaus so nahe mit anderen und gleichzeitig mit dem Versprechen vom Zölibat? Viele verbinden das ja mit einem Verzicht auf Intimität und Sexualität. Wie sieht er das?
Zölibat, sage ich, seit jeher, seit ich jetzt auf einem Weg bin, wo jetzt ehelos läuft, ganz klar, ich bin gegen den Zölibat. In dem Sinn, wo wir es gehört haben, als eine Pflicht. Also ein Priester, wenn ein Mann will, Priester werden in der katholischen Kirche, muss er sich zu einem ehelosen Leben verpflichten. Da bin ich von Anfang an und ganz entschieden dagegen. Ich unterrichte an der Universität Kirchengeschichte, ich unterrichte Spiritualität. Das ist eine Fehlentwicklung. In der frühen Kirche war es sogar die Bedingung, dass jemand, der in der Kirche Verantwortung übernimmt, dass diese Person sich in Ehe und Familie bewährt. Also eine ehelose Lebensweise war nicht vorgesehen, auch nicht wünschenswert.
Aber die Kirche hat da Schwierigkeiten, dieser Argumentation zu folgen.
Ich habe noch nie Widerspruch erlebt, als ich das gesagt habe. Ich sage einfach, ich habe eine ehelose, ich sage eigentlich lieber, ich habe eine brüderliche Lebensweise gewählt in aller Freiheit. Das ist meine Entscheidung. Und ich meinte, wenn jemand sagt, es ist gut, wenn ich absolut freie Hände habe für eine Aufgabe, für eine Berufung, dann soll eine Person die Freiheit dürfen haben. Aber ich finde es eine Fehlentwicklung, wenn man das auferlegt und sagt, für dich ist es gut, wenn du ehelos lebst. Und das hat das Kirchenrecht faktisch gemacht. Und das ist eine Fehlentwicklung. Also ich bin gegen den Pflichtzölibat, ich bin sehr wohl für die freie Wahl der Lebensform. Ich bin nicht Priester, also ich muss nicht von meiner Aufgabe her, jetzt von der Kirche, muss ich nicht ehelos sein. Aber ich habe gewählt, dass ich geschwisterlich lebe, in einer Brüdergemeinschaft, dann hat die Partnerschaft keinen Platz. Weil ich bin Brüder für viele und wenn ich Partnerschaft leben würde, dann würde das Brüderliche natürlich fokussieren. Ich kann nicht beliebig vielen Menschen brüderlich begegnen, wenn ich Verantwortung habe für eine Familie.
Aber Hand aufs Herz, jetzt auch Moment gegeben, wo du gefunden hast, jetzt wird es mir zu schwierig. Jetzt will ich die Sexualität zum Beispiel auch leben.
Also Umgang mit Sexualität ist die zweite Frage. Wenn ich zurückdenke an die Klosterschule Appenzell 1977, Biologie, beim Bruder Niklaus Fisch, ein Kapuziner. Ich habe das derart wohltuend erlebt, dass er uns als Biologielehrer gesagt hat, Sexualität ist eine ganz wertvolle Kraft im Leben. Alle Menschen, jeder Mensch ist ein sexuelles Wesen. Und es ist wichtig, Sexualität zu entdecken. Also ich habe Chile, jetzt in diesem Beispiel, einen Chile-Mann, einen Kapuziner, so erlebt, dass er gesagt hat, entdeckt eure Sexualität. Erkundet sie. Es ist wichtig, euch selber zu kennen, wenn ihr auch wollt, euch auf einen anderen Menschen einlassen. Man muss sich selber gut kennen. Das Zweite, was er gesagt hat, Sexualität möchte gestaltet sein. Also lernt auch den Umgang. Im Grunde genommen hat er Freiheit und Verantwortung. Hat er uns mitgegeben. Und da muss ich sagen, da habe ich jetzt zum Glück, würde ich mal sagen, Chile absolut nicht einschränkend erlebt, sondern sehr bejahend. Ich habe später meine Grossmutter erlebt, wo mir gesagt hat, wie in ihr Eheleben innerregiert worden ist von der Chile, von Beichtvätern und so, wo es mir geschmaucht worden ist und ich muss sagen, mein Gott, nochmal, da haben Leute, die keine Ahnung haben von Sexualität, haben Eheleute gesagt, was sie zu tun haben. Ein Unding sondergleichen. In reifen Jahren hat meine Grossmutter gesagt, sie hat sich dann emanzipiert, also eine Webersfrau, sie hat sich irgendwann emanzipiert, vielleicht ein bisschen zu spät. Und er hat gesagt, wurscht, wenn der Papst über Kind und über Familie und über Ehe redet, ich verstand, dass er nichts versteht. Ich will sagen, absolut richtig. Gesunde Frau, oder? Die hat gesehen, da reden die Leute über Ehe und Sexualität, die null Ahnung haben. Oder sehr eingeschränkte Ahnung. Ich selber spreche mich sehr dafür aus, dass Chile-Männer, Amtschile, die Klappe halten, wenn es um Sexualität geht und um die Gestaltung von Beziehungen, jetzt von gelebter Sexualität, weil die Erfahrung schlicht nicht da ist oder eine sehr eingeschränkte.
Eine klare und sehr starke Aussage. Und das öffnet den Raum für die grosse Frage nach der Rolle der Religion in unserer Gesellschaft. Warum hat es Krieg im Namen der Religion gegeben? Diese Frage aus dem Publikum geht genau in die Richtung.
Ja, ich bin zum Glück in einer Strömung der Kirche beheimatet, die genau das Gegenteil bewirkt. Der Franz von Assisi hat damals im 5. Kreuzzug, wo er gerade so schlimm war ist wie heute der Ukraine-Krieg, eine Friedensmission gestartet gegen den päpstlichen Willen, gegen die offizielle kirchliche Politik. Es ist eigentlich um einen heiligen Krieg gegen den Islam gegangen. Der Franz hat eine Friedensmission gemacht und hat die Freundschaft vom Sultan Muhammad al-Kamil gewonnen. Das war der höchste Vertreter vom Islam damals. Und das ist der Grund, kann man sagen, für eine 800-jährige Geschichte, wo Franziskaner Brücken bauen zwischen den Religionen. Also genau das Gegenteil machen von Hetze, sondern Brückenbau und friedliches Zusammenleben. Das ist sowohl in Israel und Palästina der Fall, 800 Jahre lang bis heute. Es ist aber auch heute der Fall in Assisi. Wenn sich die Weltreligionen treffen, um für eine friedlichere und gerechtere und menschlichere Welt zu beten, treffen sie sich zu Assisi. Wie sie sagen, es gibt keinen Prophet, der uns derart verbindet wie der Franziskus. Der hat vor 800 Jahren eigentlich gezeigt, dass Religionen, also jetzt im Plural, dass die Religionen einen Friedensauftrag haben und gemeinsam an einer friedlicheren Welt bauen können. Das heisst aber auch, dass man all diesen Fundamentalisten, die das Gegenteil wollen, dass man denen muss energisch und engagiert begegnen. Also ich gehöre jetzt zu einem Teil der Kirche, der seit 800 Jahren Brücken baut. Und ich mache das selber auch. Ich habe verschiedenste, auch schon interreligiöse Feiern gestaltet. Ich habe in Zürich in der Woche der Religionen schon verschiedentlich mitgestaltet. Und da geht es eigentlich immer ums Gleiche, zu entdecken, dass die Religionen im Grunde genommen eine gemeinsame Botschaft haben, die heisst, der Papst Franziskus hat es so ausgedrückt, universale Geschwisterlichkeit. Alle Menschen sind letztlich miteinander verwandt. Und wenn man das entdeckt, dann macht Krieg keinen Sinn. Und auch Terror im Namen der Religion ist ein absolutes Unding. Und Assisi steht für diese Botschaft. Also die Stadt von Franziskus steht für diese Botschaft. Meistens ist es übrigens nicht die Religion selber, die Gewalt ausübt, sondern eine Religion, die von der Politik vereinnahmt wird. Es geht meistens um politische Macht. Der Donald Trump ist ein Beispiel. Der schwenkt zwar eine Bibel, aber er liest sie nicht. Er vereinnahmt die Religion für sein Programm. Das ist Perversion.
Ganz herzlichen Dank, Bruder Niklaus, für das, was du mit uns geteilt hast. Mir bleibt so vor allem die Auszeit im Kloster, wo ich finde, das ist spannend. Und vor allem auch die Begegnung von Weihnachten mit diesen suchtkranken Menschen, die sich getroffen haben und zusammengekommen sind und das Abendmahl gefeiert haben, bleibt mir am meisten. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ist aber lieb, dass ich...